Willkommen zu TokenMate. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den letzten Monaten etwas mit AI gebaut haben, um zu lernen, was heute schon möglich ist. Aber uns interessiert natürlich auch vor allem, wie sie es gebaut haben. Und heute spreche ich mit Max. Max, wer bist du und was hast du die letzten Monate mit KI gebaut?
Ich bin Max. Ich bin seit über 20 Jahren im Handel tatsächlich, und das ist vielleicht auch das, was ich vorwegschicken muss. Ich habe keinen technischen Hintergrund. Also ich bin wirklich jemand, der zwar Ende 2022 diesen ChatGPT-Moment hatte und seitdem ultra tief und ultra interessiert an diesem Thema ist und mich jetzt dieses Jahr nochmal eine krasse Liberalisierung hatte mit all den Möglichkeiten, die über Claude Code und den anderen LLMs passiert ist. Und insbesondere das, was ich auch heute gern zeigen würde, ist, ich arbeite zusammen mit einer Design-Apartment-Firma hier in Leipzig, die verschiedene Design-Airbnb-Apartment- und Ferienwohnungen anbietet, wirklich auf höchster Ebene. Und die haben aktuell in Anführungsstrichen nur 9 Apartments, wollen aber in den nächsten 2 Jahren auf über 100 Apartments hoch und sind in den Use Case reingelaufen oder sind in das Problem reingelaufen, dass sie eine Reinigungsplanung machen, die heute komplett manuell ist und die in der Form auch kein bestehendes System abbieten konnte. Und da haben wir uns zusammengetan und haben geguckt, ob wir das mit KI abbilden können und darüber Workflows bauen können, die ihnen das abnimmt. Und das Resultat heute ist, dass wir einen komplett End-to-End-Prozess haben, der die Reinigungsplanung für sie komplett abnimmt und auch skalierbar ist von heute 9 Apartments bis zu 150, 200 Apartments in 2 Jahren. Und das ist so der zweite Besonderheit. Meine User, die diese Produkte nutzen, sind komplett nicht technisch. Das heißt, in diesem Prozess und in den Workflows bin ich immer wieder darauf angewiesen, am Ende Frontends zu bauen und Systeme zu bauen, die auch für Leute nutzbar sind, die kein technisches Verständnis haben. Und all das war nur möglich dank insbesondere Claude in meinem Fall und Claude Code. Und auch da die Entwicklung, vielleicht auch wichtig oder mal interessant, das ist in den letzten Monaten, ist das auch von der Anwendung komplett für sich geändert, von einer reinen Chat-Anwendung über Cowork bis hin zu Claude Code und den diversen MCP-Verbindungen, die heute irgendwie Standard sind in dem Case. Angefangen von, ich zeig's gleich, N8N-Workflows, die man einzeln zusammengeklickt hat und sich von ChatGPT respektive Claude sagen lässt, welche Nodes man auswählen soll und wie man die einstellen muss, zu komplett automatisierten Verbindungen, wo die JSON-Dateien komplett automatisch geschrieben werden und dann auch importiert und exportiert werden. Also eine Riesenreise gewesen, jetzt das letzte halbe Jahr über. Konkret an dem Thema arbeiten wir jetzt seit 2,5 Monaten, sowas in der Richtung. Und freue mich, heute das vorzustellen.
Ja, cool. Vielen Dank schon mal. Erstmal ein paar Monate zurück. Also früher stelle ich mir das so vor, hatte eine Person vielleicht ein Google Sheet oder eine Excel-Tabelle und dort wurde dann fein säuberlich eingetragen, wann ein Apartment frei wird und dann wurde jemand per WhatsApp oder so angeschrieben, sag mal, Donnerstag könntest du um 11 Uhr die Wohnung putzen.
Genau, so, also exakt das ist der Use Case gewesen, respektive der Ablauf gewesen, bevor wir angefangen haben. Das heißt, du kriegst über die diversen Buchungsportale kriegst du Buchungen rein, die musst du planen und musst dann erstmal vorher fragen, wann habt ihr denn Zeit nächste Woche, also wann kann ich euch nicht einplanen, und darauf basierend versuchst du dann mit der Hand einen Reinigungsplan zu erstellen und zu gucken, wann jemand Zeit hat, um tatsächlich die Apartments auch sauber zu machen.
Und gibt es sonst noch irgendwelche Regeln, die man beachten muss? Also Putzzeug oder sonstiges, Anreise?
Das ist sehr, sehr viel. Also wir haben die verschiedensten und dann kann ich auch einmal jetzt tatsächlich auch zeigen. Wir haben verschiedenste Abhängigkeiten, die wir da drin zeigen müssen und da drin auch berücksichtigen. Das heißt, das sind die verschiedenen Workflows, die wir drin haben. Das heißt, hier sind das die NLN-Workflows. Ich kann es auch einmal in NLN selber zeigen. Das heißt, die verschiedenen Workflows sind einzelne Unterschritte, die die Abhängigkeiten berücksichtigen. Und das fängt an von so Fragen mit, jeden Dienstagmorgen kommt eine Abfrage mit einem ganz normalen Cronjob, kommt eine Abfrage rein, die abfragt, wann habt ihr denn Möglichkeiten und wann geht es nicht. Gibt dann Antworten drauf, schickt Reminder, wenn nicht ausgegeben wurde. Und geht dann, und das ist der Punkt auch der Frage, den du gerade berücksichtigt hast, mit hin in Donnerstagmorgen in die tatsächliche Planung rein. Und da spielen dann so Sachen eine Rolle, wie viele Stunden kann denn jemand tatsächlich in diesem kurzen Zeitrahmen von 10 bis 14 Uhr, also von Checkout bis nächster Check-in, tatsächlich reinkommen? Was ist die maximale Anzahl, die man in der Zeit auch an Apartments sauber machen kann, auch mit Wege zwischen den potenziellen Standorten mitberechnet. Das heißt, heute kann es ja sein, dass auf der einen Seite von Leipzig das eine Apartment frei ist und auf der anderen Seite das andere Apartment. Dafür könnte man unterschiedliche Reinigungskräfte einsetzen. Oder unter Umständen ist es auf Basis der Stunden auch sinnvoller, die gleiche Reinigungskraft inklusive der Reisezeit einzuplanen, um die Stunden richtig zu verteilen. Also gerade dieser Prozess oder Algorithmus hintendran, der die Stunden verteilt zwischen den verschiedenen Reinigungskräften, ist relativ komplex, um sicherzustellen, dass am Ende auch alle glücklich sind mit der Arbeit und nicht eine, immer nur die gleiche Reinigungskraft tatsächlich komplett ausgelastet ist und alle anderen haben nichts zu tun. Gleiches geht dann, und das ist dann das nächste, auf Basis der Verfügbarkeitsabfrage, die wir am Anfang gemacht haben, machen wir den täglichen Gap-Check. Das heißt, wir schauen einmal täglich, was ist an neuen Checkouts rein oder an neuen Buchungen reingekommen und welche von diesen Buchungen passt denn zu dem System oder zu den Verfügbarkeiten, die Reinigungskräfte abgegeben hat? Weil das ist tatsächlich was ich auch gelernt habe jetzt in diesem Prozess. Die meisten Leute scheinen Airbnbs und Ferienwohnungen irgendwie 2 Tage vorher zu buchen. Das heißt, wenn du in der Situation bist, dass du versuchst, am Donnerstag den Plan für nächste Woche zu machen, was eigentlich unser immer noch der Workflow ist, triffst du am Ende 40% der tatsächlichen Checkouts, die nächste Woche passieren, weil die anderen 60% passieren quasi auf der Reise bis zum nächsten Planungszyklus. Und diese Flexibilität in der Planung war eine relativ große Herausforderung, so schnell auch auf der einen Seite das dann auch wieder an die Reinigungskräfte zu kommunizieren. Genauso auch bei Stornierung das zu kommunizieren und das entsprechend auch die Möglichkeit zu geben, sowas umzuziehen. Das heißt, das waren viele von den Herausforderungen, über die wir da gestolpert sind.
Und wie hast du das jetzt genau gebaut? Also du meintest am Anfang so, du bist kein Techie.
Ich wusste nicht, was GitHub ist. Also das war mein Niveau. Also ich habe GitHub gehört, aber ich habe nie damit gearbeitet und ich wusste nicht, was es ist. Ich kriege bis heute noch Augenschmerzen, wenn ich das CLI von Claude Code sehe. Deswegen habe ich mir benutze ich VS Code, also quasi Visual Studio Code, als Programm, in dem ich dann Claude Code einlese. Aber das sind die Dinge, die dann über die Zeit gekommen sind. Am Anfang habe ich mir HTML-Dateien respektive JSON-Dateien von Cowork ausspucken lassen und die dann importiert über die Upload-Funktion der jeweiligen Tools, mit denen ich gearbeitet habe. Und davor habe ich mir im Chat erklären lassen, wo ich denn hinklicken muss, um was zu machen. Das heißt, also ganz simpel aus heutiger Perspektive habe ich mir Screenshots gemacht von den Seiten, auf denen ich war, weil ich mir einfach nicht besser zu helfen wusste. Den Seiten, auf denen ich war, habe die Screenshots hochgeladen und gesagt, wo soll ich denn da draufdrücken? Gerade so bei NNN am Anfang. War das eine harte Reise. Und jeden Schritt, den ich gemacht habe, also wirklich für kürzeste Workflows, jeden Schritt, den ich gemacht habe, habe ich abgescreenshottet, hochgeladen und gesagt, wo soll ich jetzt draufdrücken und was machen und was einstellen und mir halt jedes Mal auch erklären lassen, warum das so ist. Und dieser Lernprozess ist der Prozess, durch den ich da die letzten Monate durchgelaufen bin.
Aber das fühlt sich doch so ein bisschen so an, als ob das gerade so eine Zwischenphase ist und irgendwann das System das ganz alleine kann, oder? Hast du nicht oft gedacht, so wieso bin ich jetzt hier der Übersetzer von der einen Maschine zur nächsten Maschine?
Gerade am Anfang total, und das ist es ja auch de facto. Also am Anfang war das genau diese Übersetzerrolle, wo ich dachte, okay, das kann nicht die Lösung sein. Was auch der Grund war, warum ich mich dann weiter informiert habe, wie man es besser machen kann. Denn die Art und Weise, wie ich es heute mache, hätte man wahrscheinlich vielleicht zu 90% auch vor 3 Monaten schon so machen können. Ich wusste es halt nur nicht. Diese Automatisierung oder diese Verbindung dieser verschiedenen Tools war ein riesiger Schritt über die letzten Monate hinweg, die da weitergekommen ist. Und heute bist du Also heute benutze ich für dieses Thema dann ein Claude-Projekt, in dem ich auch dann die Transkripte der Gespräche mit der Partner, mit unserer Partnerin da zusammen reinlade, wo ich die MCP-Verbindung dann zu Notion, wo die ganzen Aufgaben getrackt werden und Feature-Requests getrackt werden, hinterlege und all das quasi das als zentrale Planungsarchitektur nutze und mir dann darauf Briefings rausziehen lasse für die Code-Instanzen. Also ich lasse mir quasi, ich schreibe keine Prompts mehr selber für die Code-Instanz, wo ich dann eher erstmal erklären muss, was ich prompten möchte und bauen möchte, sondern auf Basis dessen, was ich bespreche mit der Partnerin oder mit den Partnern, lasse ich mir dann von dem Claude-Projekt die Prompts bauen, die ich dann in die Code-Session gebe und sage, okay, das auf Basis dieses Promptes setze mir bitte das so oder so um und lass dann automatisch die Memory-Dateien klar lokal ablegen, aber auch zu GitHub schieben und auch wieder in Notion einen Entscheidungslog hinterlegen, damit dann wieder die andere Instanz, also die Instanz quasi in Claude selber, in dem Projekt weiß, was passiert ist und was die Code-Session erledigt hat. Das heißt, ich habe so einen Loop drin, wo diese beiden Sessions über Notion quasi miteinander sprechen und sich konstant aktualisieren, auf was da besprochen wurde und was da jetzt auch umgesetzt wurde.
Und könntest du mir nochmal so ganz einfach erklären, was überhaupt MCP ist?
Also Vorsicht, wie gesagt, keinen technischen Hintergrund. Für mich ist eine MCP am Ende ein USB-Hub. Ja, also so, um einen anderen Vergleich zu haben. Das heißt, am Ende ist ein MCP eine Schnittstelle, die meine LLM, in meinem Fall Claude, aber ich gehe davon aus, dass das das gleiche ist bei ChatGPT und bei Gemini am Ende genauso, verbinden mit externen Tools, die da oder mit externen Systemen und die dadurch in die Lage versetzen, miteinander zu sprechen und miteinander Informationen auszutauschen, ohne dass ich um in dem Bild zu bleiben, dieses Copy-Pasten von mir am Anfang mache. Das heißt, das, was ich früher oder was ich vor ein paar Monaten noch mit Screenshots gemacht habe, sehr versinnbildlicht oder versimpel ausgedrückt, macht heute die MCP-Verbindung, indem sie direkt miteinander sprechen und ich nicht jedes Mal screenshotten muss und das hin und her schiebe, sondern das läuft quasi über eine Datenschnittstelle direkt.
Das hast du mit NLN verbunden oder ist das nochmal auf einer anderen Ebene?
Ich zeig's dir einmal. Das ist das aktuelle Projekt. Das ist jetzt ohne, also ich teile immer nur Dummy-Daten, weil ich nicht möchte, dass die Live-Daten ins Internet landen. Deswegen teile ich immer nur Dummy-Daten. Und das hier ist am Ende so ein Visual Studio-Projekt. Das ist am Ende das, über das ich oder mit dem ich hier arbeite und in dem wir dann tatsächlich arbeiten. Und hier rechts ist das, wie man Claude Code normalerweise klassisch kennt. Das heißt, ein klassisches Chat-Window, mit dem man arbeiten könnte, das aber eine Code-Session ist, anders als das CLI, also das Terminal wäre jetzt auf dem Mac oder das Command-Line-Interface irgendwie auf dem Windows ist. Das heißt, hier kann ich in ganz normaler, natürlicher Sprache reintippen und ihn dazu zu bekommen, was es ist. Ich habe aber hier links quasi alle Daten, die damit verbunden sind und auch alle Systeme hinterlegt, mit denen er arbeiten kann. Und kann dann hier über einen ganz klassischen Marketplace hier oben diese Extensions verbinden, die dann mich dazu in die Lage versetzen, mit Notion, mit GitHub, mit NLN zu arbeiten und eine direkte Verbindung dann von Visual Studio zu diesen jeweiligen Tools zu haben. Also hier sieht man es dann auch. Das heißt, ich habe GitLab drin, ich habe Python drin. GitHub, Notion, das heißt, hier haben wir dann die direkte Verbindung zu den jeweiligen Tools, mit denen ich dann in diesem Projekt arbeite und das wird jedes Mal neu angelegt, wenn ich in ein neues Projekt reinkomme. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in ein neues Projekt reinkomme, wird ein Grundsystem eingebaut. Da habe ich mir von einem YouTuber am Anfang ein System geklaut, um es mal so rumzusagen, kopiert, mit dem man so eine Instanz gut aussetzen kann. Da sind dann so ein paar grundlegende Skills drin. Das ist eine grundlegende Anweisung, Meta-Anweisung drin, wie man hier drin arbeiten möchte. Da ist eine grundlegende Anweisung da drin, wie die LLM sich zu verhalten hat. Also einfach am Ende ein paar Markdown-Dateien, die helfen, das Projekt von vornherein immer wieder auf den gleichen Stand zu bringen, wenn ein neues Projekt initialisiert wird für eine neue Anwendung. Also jetzt zum Beispiel neben diesem Reinigungsprojekt, mit dem wir gerade arbeiten, arbeiten wir auch an einer Social Media Content Factory, also eine Möglichkeit, wo sie die Möglichkeit haben, Content strukturiert aufzuarbeiten und auch bereitzustellen. Und auch das ist dann ein separates Projekt außerhalb ein separates Projekt mit einer eigenen Instanz in Cloud Code in diesem VS Code Layer nebendran. Das heißt, das ist so, wie das konkret wirklich dann am Ende mit einer ganz natürlichen Sprache reinpackt. Die Markdown-Dateien, die ich aus Code bekomme, die ich aus meinem Projekt bekomme, lege ich als Markdown-Datei in den Ordner des jeweiligen der jeweiligen Code-Sessions und sage ihm am Ende nur, schau dir das Briefing bitte an, lass uns gucken, wie wir das einarbeiten können, erarbeite darauf basierend einen Plan und akzeptiere dann am Ende den Plan oder nicht. Ja, das ist so der wie es tatsächlich konkret funktioniert. Was wir dann irgendwann angefangen haben, ist, weil ich einfach gemerkt habe, also ich habe es am Anfang wirklich nur über Google Sheets gemacht, und auch alle Daten in Google Sheets reingeschrieben, also sowohl gelesen als auch gearbeitet. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir ab einem gewissen Punkt unterscheiden mussten zwischen Daten, die wir von Hand lesen und handschreiben, und Daten, die die Maschine schreibt. Und da unterschiedliche Ansätze brauchen. Das heißt, das war dann der Moment, wo wir quasi Betriebsdaten, also Einsatzdaten, Verfügbarkeiten, Buchungen, Checkouts, die wir aus den jeweiligen Systemen rausbekommen haben, wo wir diese Punkte strukturierter in eine separate Datenbank, in eine richtige Datenbank, wir benutzen Superbase, dafür aufsetzen mussten. Und alles, was an Stammdaten ist, also wo die User tatsächlich drin arbeiten oder was eintragen müssen oder sowas, wir aktuell weiter in Google Sheets behalten. Also gerade so Grunddaten für Immobilien oder Grunddaten für Reinigungskräfte, also Stammdaten, die passt du nicht jede Woche an, sondern setzt du einmal auf und dann laufen die über eine Zeit. Und müssen relativ wenig angepasst werden, während Dinge, die wirklich jede Woche, jeden Tag geschrieben werden, eigentlich alles konstant auf die Datenbank zugreift, um einfach resilienter zu sein auch und schneller auch zu arbeiten, also Ladezeiten schneller zu machen, was das angeht. Insbesondere für dieses Dashboard, mit dem wir dann arbeiten. Am Anfang habe ich noch gedacht, wir können alles über Messenger-Dienste machen. Das heißt, die komplette Kommunikation lief am Anfang über Telegram, einfach nur, weil die Anbindung von Telegram viel einfacher ist in NNN, als es über andere Seiten oder andere Messenger ist. Ich habe lange rumprobiert, WhatsApp zum Laufen zu bekommen, war ein riesen Pain, und am Ende haben wir gesagt, das ist einfach, wir müssen einfach Telegram machen. Wir haben auch Slack probiert, das hat aber wieder andere Herausforderungen gehabt. Am Ende sind wir im Telegram gelandet. Das weiß nicht, ob das der weiße letzter Schluss ist, aber am Anfang war der Ansatz, okay, die Gastgeberin kann alle Informationen über Telegram steuern. Das hat sich in der Realität dann irgendwann als sehr unübersichtlich erwiesen. Darauf basierend habe ich ein Frontend gebaut, also quasi ein klassisches Dashboard gebaut, wo alle Agenten, mit denen wir arbeiten, und alle Informationen, mit denen wir arbeiten, quasi konsistent zusammengestellt werden. Und sie dann das sich einzeln durchklicken kann durch die einzelnen Agenten. Und dann ganz klassisch als UI, wie man sich's vorstellen würde, hier, ich zeig's mal, ich blende es mal ein. Ganz klassisch als UI, sie einen Kalender-View hat, die sie aufklicken kann und sagen kann, diese Reinigungskraft muss dieses Apartment um diese Uhrzeit belegt, und das auch alles ändern kann, je nachdem, wie sie es möchte. Das heißt, wenn sie aus irgendwelchen Gründen möchte, dass Lena hier nicht an dem Freitag arbeitet, sondern an dem Samstag arbeitet, dann hat sie ohne Probleme die Möglichkeit, hier reinzuklicken, auf Verschieben zu klicken und dann das zu verschieben. Und diese Einsätze werden dann automatisch an die Reinigungskräfte übermittelt. Auch da haben wir am Anfang, das hier ist das, das ist die Ansicht, die quasi die Reinigungskräfte bekommen. Die hat jeder einen spezifischen Link. Und da sehen die Reinigungskräfte quasi auf sich gefiltert, wann haben sie Einsätze und wann müssen sie welches Apartment wie reinbringen. Hier gibt es dann auch immer noch offen, das heißt, das sind Checkouts, die reingekommen sind, wo noch keine Reinigungskraft zugeordnet wurde. Entweder weil die Gastgeberin das noch nicht approved hat oder weil sie einfach noch zu früh drin sind und die Workflows noch nicht durchgelaufen sind. Das heißt, das ist immer nur eine Frage von Stunden, bis das dann aktualisiert wird am Ende. Noch, weil ich vorhin nur drüber geredet habe, vielleicht nochmal zur Übersicht. So sieht so eine Telegram-Nachricht aus, die die Reinigungskräfte jeden Dienstagmorgen in unserem Fall bekommen, wo sie dann einmal direkt in der Telegram-Nachricht reinklicken können und ein kleines Formular haben im Hintergrund, wo sie dann auf Tageebene aussuchen können, wann sie zur Verfügung stehen zu arbeiten. Und dann über diesen Kanal auch dann jeweils Nachrichten bekommen, wenn Checkouts verschoben werden oder storniert werden. Auch da kommen dann die Nachrichten rein.
Hast du irgendeinen Grund gefunden, warum WhatsApp das so schwierig macht?
Also meine These ist, sie wollen nicht, dass man spammt am Ende. Also weil am Ende könnte man natürlich dann das auch missbrauchen. WhatsApp hat immer eine deutlich breitere Vertriebsbasis. Also ist alles meine These. Keine Ahnung, ob das am Ende stimmt. Aber meine These wäre, sie wollen vermeiden, dass man wirklich in der Masse an WhatsApp-Kunden auch zum Teil falsche Nachrichten verschicken kann und da bombardieren kann, um das zu nutzen. Ich glaube, das ist so der Grund, warum sie da die Ebene so hoch machen. Wahrscheinlich aus einem Qualitätssicherheitsaspekten. Mit den Channeln haben sie ja was Ähnliches, um es mal so rum zu sagen, da nochmal eine andere Funktionalität drin, die aber halt auch technisch nur schwer irgendwie maschinell ansprechbar ist. Aber du kannst nur, wenn du eine eigene GmbH bist und auch schon relativ lange quasi ein Meta-Business-Account hast, bist du überhaupt in der Lage, dich zu qualifizieren, um diese API-Schnittstelle zu bekommen für WhatsApp. Dafür habe ich mich in dem Fall nicht qualifiziert. Und trotz drei Versuchen am Ende immer wieder abgelehnt worden, das tatsächlich zu bekommen. Es gibt Services, also als Plugin-Services, die das für einen lösen, also die das quasi dann doch wieder möglich machen, indem sie die Schnittstelle, die sie von Meta haben, weiter monetarisieren. Aber das ist gelinde gesagt unverschämt teuer, das, was damit einhergeht. Also da redest du dann über 30, 40, 50 Euro im Monat dafür, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, wenn es auch verschiedene andere Tools gibt, die das kostenlos lösen.
Ja, ich finde auch, also, aber Facebook lässt sich das auch gut bezahlen, ne? Also selbst wenn man irgendwie so ein Newsletter oder so über WhatsApp macht, so, es gibt schon Gründe, warum da Monat für Monat dann manchmal eine Nachricht kommt, so, bist du noch hier, können wir dich rauswerfen? So, das, also schon, ich hab gehört, ist schon ein bisschen teuer.
Ich habe gehört, Meta verdient gern Geld. Also das war zumindest mal eine Wahrnehmung, die ich mal hatte. Die haben eine Gewinnerzielungsabsicht.
Apropos Geld, wie sieht's denn aus? Was hat dich das ganze Projekt so gekostet? Und kannst du dir vorstellen, irgendwann so Teile vielleicht zu switchen, also weg von Anthropic zu gehen?
Also ich bin total agnostisch, was das LLM angeht. Also im Gegenteil, ich höre ja bei euch im Podcast auch immer wieder, wie gut Codex sein soll, auch als Alternative dann zu Code oder jetzt Kimi ganz aktuell. Auch das sind alles Tools, die ich sofort nutzen würde. Ich bin jetzt schlicht und ergreifend aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren. Für mich ist das der einzige Stopper, den ich so ein bisschen habe, und da hilft die Code-Session oder da hilft das Setup, wie ich es mir gebaut habe, ist halt, wie bringen wir den Kontext oder wie bringe ich den Kontext von einem Tool ins andere. Das ist so das Einzige, wo mir der Aufwand momentan noch zu groß ist, um das wirklich auszuprobieren, weil ich kann nicht ein frisches Tool ohne Kontext vergleichen mit meiner Cloud-Session momentan oder meiner Cloud-Instanz, wo ich so viel Kontext drin habe. Und der Aufbau, den ich aber versucht habe, in Notion darzustellen oder auch über die Markdown-Files in den jeweiligen Code-Instanzen reinzustellen, sollte mir die Möglichkeit geben, da unabhängig von Anthropic auch den Kontext auf ein anderes Modell switchen zu können, relativ schnell. Ich bin ehrlich, momentan ist der Use Case für mich noch nicht groß genug. Ich habe wahrgenommen, dass Codex gut sein soll. Code löst für mich momentan noch alles. Und ich bin schlicht und ergreifend noch nicht dazu gekommen. Finde aber, es gibt keinen Grund, irgendwie das nicht auszuprobieren am Ende. Im Gegenteil, wahrscheinlich habe ich einen Fehler, indem ich es noch nicht probiert habe.
Ja, auf der anderen Seite, wenn es läuft, never change a running system.
Ja, mit Sicherheit.
Aber
fast nichts an, was du nicht anfassen musst.
Ja, aber ich find's immer so verwundert, weil man das Gefühl hat, so ist es, also Riesenbewertungen auf diesen Firmen, aber eigentlich überhaupt kein Mode. Also so, du kannst morgen alles wechseln. Ich habe irgendwie meinen Claude Plus gekündigt und habe jetzt gemerkt, ach so, ich bin jetzt gar nicht mehr Claude Plus Kunde, sondern bin jetzt hier auf Sonnet 5 Medium und so als Laie merke ich jetzt noch nicht mal einen Unterschied auf meinem Telefon.
Wo ich es gemerkt habe, ist so dieses, also das Context Window bei den Code Sessions, da merke ich schon den Unterschied.
Klar.
Wenn du da, also wenn du wirklich was am Bauen bist, insbesondere dann das Management von Kontext und auch der Zusammenhang von den verschiedenen Themen, die wir über die Monate hinweg darin eingebaut haben, da merke ich den Unterschied, ob ich mit Opus arbeite oder mit Sonnet. Fable ist auch, mit Fable hatte ich 2, 3 wirklich krasse Momente, wo ich davor saß und gedacht habe, das ist heftig, wie er das
zum
gemacht
Beispiel?
hat. Ich hatte ein relativ großes System, wo ich mit eine relativ lange Liste, eine Excel-Liste, die ich mit einer Datenbank vergleichen musste, die verschiedene Datenbanken ansprechen musste. Und das habe ich ihm gegeben und gesagt, was ich gerne hätte. Und alles andere hat er alleine gemacht. Und also wirklich auf verschiedene Tables innerhalb dieser Datenbank ansprechen musste. Und die Daten, die er rausgezogen hat, waren qualitativ besser als alles, was ich von Analysten bisher gesehen hatte. Und das in der Geschwindigkeit, er hat 10 Minuten gerechnet und dann hat er mir die Datei ausgespuckt. Und das war wirklich beeindruckend, wo ich wirklich davor saß und gedacht habe, okay, krass. Das verändert halt, also das, und ich glaube, das ist so für mich als nicht technischen Menschen, das liberalisiert diesen Zugang zu Daten, wenn man, also insbesondere auch in der Arbeit, wenn man viel mit Daten arbeitet, als jemand, der mehrfach versucht hat, SQL zu lernen und nie wirklich erfolgreich darin war und immer wieder kläglich dran gescheitert ist, ist das, wo ich früher immer irgendwie den Zugang zu Business-Analysten gebraucht habe und früher die Möglichkeit gebraucht hat, jemanden, der mir diese Anfrage entweder standardmäßig so zur Verfügung stellt oder aber spezielle Anfragen für mich explizit baut, die LLM zu haben, die das für einen aus den Data Warehouses rausholt, das ist schon sehr liberalisierend und gibt uns die Möglichkeit oder gibt mir die Möglichkeit, nochmal auf einer ganz anderen Ebene auf Basis von Daten zu entscheiden. Und das eigentlich durch die Bank weg. Das ist schon eine grundsätzliche Veränderung in der Art und Weise, wie man arbeitet und wie man in jeder Form, weil man mehr Daten zur Verfügung hat und stärker darin ist, auf Basis von Daten Entscheidungen zu treffen.
Letzte Frage. Du bist Führungskraft. Was denkst du, wie sich KI auf die Arbeitswelt auswirken wird? Also du hast ja jetzt hier was gebaut, da hättest du früher ein paar Leute für gebraucht. Was denkst du, wie arbeiten wir in 2, 5 oder 10 Jahren? Sind wir alles Einzelunternehmer, die 10 Agents am Laufen haben?
Also, das ist eine Frage, die ich mir viel stelle natürlich. Und am Ende ist es doch eine Frage, also gerade jetzt in einem wirtschaftlichen Kontext, im sozialen Kontext mag das nochmal anders sein, aber in einem wirtschaftlichen Kontext und in einem Wirtschaftsbetrieben sind wir am Ende daran gebunden, eine positive Wertschöpfung zu machen und zu erzielen. Und Claude, respektive jede andere LLM oder die KI als Ganzes, enabled uns dazu, entweder Dinge effizienter zu machen, die wir sowieso früher schon gemacht haben, oder Dinge, die wir früher aufgrund von Anforderungen oder Komplexität oder Aufwand nicht gemacht haben, zu machen, weil der Aufwand runtergegangen ist. Das heißt, und ich glaube, diese Überlegung, wo die Wertschöpfung ist, ist am Ende was menschlich ist. Also ist es am Ende eher ein Arbeiten mit ein breiteres Arbeiten auf Basis von Zahlen und Daten und ein breiteres Arbeiten und ein Selbstverständnis mit als Instrukteur, als Führungskraft der KI ist was ich irgendwie immer wieder höre. Das glaube ich schon, dass das ist. Ich glaube nicht, dass es klassische Teamzusammenarbeit ersetzt, wie wir es heute haben, und einen menschlichen Austausch ersetzt, wie wir es heute haben. Sondern ich glaube, dass am Ende das einfach nur nochmal eine breitere Aufstellung ist und wir Agenten haben werden, die sehr fokussiert bestimmte einzelne Tasks für uns immer wieder lösen, die wir früher entweder gar nicht gemacht hätten oder die sehr viel zeitaufwendig gewesen wären. Das ist so das. Ich glaube aber, dass die eigentliche Wertschöpfung, insbesondere in zwischenmenschlichen Situationen, also gerade im Vertrieb, gerade in Dingen, wo die menschliche Interaktion wichtig ist, was ist, was irgendwie menschlich bleiben muss, das sieht man ja auch schön irgendwie an der Akzeptanz von Telefonat-Chatbots, also die sind ja mittlerweile wirklich gut. Also das, was 11 Labs da macht, wir haben für auch die Gastgeberin ein wöchentliches Set aufgebaut, wo sie ein wöchentliches Memo bekommt mit Social Media Möglichkeiten, die sie inspirieren sollen. Und haben 11 Labs dafür benutzt. Es ist richtig gut. Aber die Akzeptanz dessen, mit einer Maschine zu reden, in einer menschlichen Art und Weise, ist, glaube ich, noch relativ weit verbreitet, relativ niedrig. Alles, was standardisierbar ist, alles, was eine SOP regeln kann, alles, was klare Abläufe hat, ist, glaube ich, was sehr schnell maschinell gearbeitet wird. Alles, was irgendwie eine kreativere Lösungsfindung braucht oder manchmal auch eine irrationale Lösungsfindung braucht, auch das ist ja manchmal Thema, wir Menschen sind ja nicht immer ganz rational, ist was ich glaube, absehbar schon noch menschlich bleiben wird, auch wenn das potenziell sehr schlecht altern kann, diese Aussage. Muss man so rum zu sagen.
Max, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war eine super Aufnahme. Ich freue mich sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Falls ihr auch hier eure AI-Experience teilen wollt, was ihr so Schönes gebaut habt und vor allem, wie ihr es gebaut habt, geht auf tokenmate.ai/demo bis Dienstag oder Donnerstag. Peace.